Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend hören Sie bei uns, wo und was man in der Stadt Luzern noch darf bauen. Wir nennen die neue Bau- und Zonenordnung unter die Lupe. Warum eine Wärmepumpe eine sinnvolle und effiziente Lösung ist fürs Heizen, auch wenn sie mehr Strom braucht, wir reden mit einem Experten für Energieeffizienz. Und dann nehmen wir sie mit auf einen speziellen Vita-Parcours. Zum Alters kann man jetzt auf einem Liebesweg seine Partnerschaft trainieren. Ein erster Blick aufs Wetter. In der Nacht gibt es viel Regen. Morgen kommt dann auch die Sonne wieder vor. Am Mikrofon ist der Thomas Heeb. Wo und was darf man künftig in der Stadt Luzern noch bauen und vor allem auch, wie hoch dürfen die Häuser sein? Das legt Bau- und Zonenordnung fest. Und die wird zurzeit neu gemacht. Die Arbeiten sind in der Schlussphase. Bevor es nicht zu der Volksabstimmung kommt, ist die Stadt noch ein paar Kompromisse eingegangen. Nur bei einem Thema bleiben die Fronten verhärtet, nämlich bei der Frage, ob es im Steghof ein Hochhaus geben soll. Der Bericht von Beat Vogt.
Zuerst gerade mal der umstrittenste Punkt. Ein 45 Meter hohes Haus im Steghof, also neben dem alten Hallenbad. Das bekämpfen einige Quartieranwohner mit aller Kraft. Ihr Widerstand ist so gross, dass auch kein Platz für Kompromisse rum war, sagt der Luzerner Baudirektor Kurt Bieder.
Es hat einzelne Stimmen gegeben, die gesagt hätten, ja, kommen doch uns auch noch ein bisschen entgegen. Wir mussten aber einfach zum Resultat kommen, dass es da ganz vehemente Exponenten gibt, die einfach ganz, ganz grundsätzlich gegen ein Hochhaus sind. Und ein Kompromiss hat eben nicht zu einer Entschärfung oder zu einem Rückzug von der Einsprache geführt.
Die Einsprachen, die sind gemacht worden gegen die Luzerner Bau- und Zonenordnung, wo letzten Herbst das erste Mal öffentlich aufgelegen ist. Seit gestern ist die zweite Runde dran. Die Stadt leitet die Bau- und Zonenordnung noch einmal öffentlich auf und das gibt den Luzernerinnen und Luzerner nochmal die Gelegenheit, Einsprachen zu machen. Allerdings nur in den Punkten, wo sich im Vergleich zu der ersten Version etwas geändert hat. Und das ist einiges. Die Stadt hat nämlich ganze 226 Einsprachen bearbeitet und ist in über der Hälfte der Fälle Kompromisse eingegangen. So zum Beispiel auch beim anderen umstrittenen Hochhausstandort, neben dem Hotel Seeburg. Dort hätte zuerst ein 45 Meter hohes Haus erlaubt werden, jetzt ist man auf 40 Meter runter. Der Luzerner Stadtentwickler Rudi Frischknecht.
Also der Hochhausstandort Seeburg, der ist vom Quartierverein eigentlich positiv aufgenommen worden. Es hat einzelne Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die dagegen Einsprache gemacht haben. Die Haupteinsprache ist aber vom Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee gekommen.
Und der muss jetzt dann schauen, ob er sich mit der Verkleinerung auf 40 Meter Höhe zufrieden gibt. Definitiv entschieden hat der Schutzverband noch nicht. Sicher zu einem Kompromiss gefunden hat die Stadt dafür mit dem Mieterinnen- und Mieterverband. Der umstrittene Punkt war der sogenannte Wohnanteil. Bei dem geht es darum, dass in einigen zentralen Quartieren festgelegt wird, wie viele Wohnungen und wie viele Büro in einem Haus sein müssen. In der ersten Version hat die Stadt vor allem den Büroanteil mehr schützen, sagt Kurt Bieder.
Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, und das ist leider noch nicht so in die politische Diskussion eingeflossen, dass gerade so kleinere Büromöglichkeiten, die werden verdrängt durch Wohnräume. Also es ist heute für Investoren interessanter, in Wohnraum zu investieren als in Büroraum.
Und darum hat die Stadt bei den grösseren Häusern in diesen zentralen Zonen wollen zwei volle Stöcke für Büroräume vorschreiben. Ein Mieterverband ist das zu weit gegangen. Die Kompromisslösung sieht jetzt so aus. Bei grösseren Häusern sind nicht mehr zwei, sondern nur noch ein Stock für Büro oder Gewerbe vorgeschrieben. Für Wohnungen dagegen sind zwei bis vier Stöcke reserviert, je nach Grösse vom Haus. Für die übrigen Stockwerke gibt es keine Vorschriften. Mit dieser Lösung sei das ursprüngliche Ziel erreicht, nämlich Durchmischung. Eine Stadt also, wo weder eine reine Wohnstadt noch eine reine Bürostadt ist. Ein dritter umstrittener Punkt war die sogenannte Tourismuszone. Mit dieser Zone will die Stadt verhindern, dass die bekannten grossen Hotels einfach zu Privatwohnungen umfunktioniert werden. Laut der geltenden Ordnung wäre das nämlich noch möglich. Der Baudirektor Kurt Bieder.
Die Hoteliers müssen über den Schatten springen. Und das eingesehen, dass eben für die Stadt Luzern die Hotels, die an der Seepromenade oder die exponiert sind, sehr wichtig sind, identitätsbildend sind. Und dass man muss alles daran setzen, dass man dort dann auch entsprechend das kann weiterführen kann.
Dass die Stadt Luzern mit den Hoteliers einen Kompromiss gefunden hat, ist schon länger bekannt. Die Tourismuszone kommt, abgeschwächt mit der Möglichkeit für die Hoteliers, dass sie dann doch mit einem Fünftel von ihren Liegenschaften machen können, was sie wollen. Harte Verhandlungen, verschiedene Kompromisse. Die Stadtregierung ist jetzt zuversichtlich, dass die neue Bau- und Zonenordnung breit genug abgestützt ist, dass sie dann bei der Volksabstimmung durchkommt. Die ist auf Anfang nächstes Jahr geplant. Der einzige grosse Punkt, wo keine Einigung zustande gekommen ist, nämlich das Hochhaus im Steghof, der soll dann eine Spezialbehandlung bekommen. Und zwar als eigene zusätzliche Abstimmungsfrage. Die Stadt will nämlich nicht riskieren, dass nur wegen dem einzelnen Hochhaus die ganze Vorlage wird runterfallen und die Stadtentwicklung bremst wird.
Die neue Bau- und Zonenordnung liegt jetzt noch bis am 29. Mai öffentlich auf. Das ist ein Bericht von Beat Vogt. Jetzt zu den weiteren Aktualitäten in Kurzform. Da ist der Nachrichtenüberblick mit Miriam Eisner.
Mit den Bussen von der Luzerner Verkehrsbetrieb VBL sind immer mehr Passagiere unterwegs. Letztes Jahr haben die VBL über 46 Millionen Leute befördert. Das sind so viele wie noch nie. Die höchste Frequenz hat die Linie 1 von Luzern auf Kriens. Allerdings hat gerade diese Linie immer wieder Probleme, sagt der VBL-Direktor Norbert Schmassmann.
Wir bedauern, dass wir nicht mehr Busspuren haben, weil Busspuren würden es uns erlauben, durchgehend zu fahren und den Fahrplan einzuhalten. Und wenn mit der Zeit die Busse einfach hintereinander fahren, weil der vorderste immer voller wird und die auflaufen, immer schneller werden, weil sie weniger Passagiere haben. Am Schluss gibt es so einen Klumpen hintereinander fahrende Busse und das ist alles andere als optimal. Und dann kriegen wir auch entsprechende Reklamationen, obwohl wir nichts dafür können.
Für die VBL stehen darum eigene Busspuren zuoberst auf der Wunschliste. Die Rechnung der VBL sieht gut aus. Für die Stadt Luzern als einzige Aktionärin schaut 1 Million Franken Dividenden raus. Die Stadt Luzern soll prüfen, wie sie die Prostituierten bei ihrer Arbeit kann schützen und beraten. Das verlangen Politikerinnen aus allen Parteien, ausser der SVP, in einem Vorstoss im Stadtparlament. Seit sich der Strassenstrich verlagert hat in die Aussenquartiere, zum Beispiel in die Industriezone Ibach, seien die Sicherheit und der Schutz der Prostituierten gefährdet. Darum soll der Stadtrat zusammen mit der AIDS-Hilfe verschiedene Massnahmen abklären. Ein Vorschlag wäre ein Beratungsbus, der die AIDS-Prävention könnte wirken. Die Initiative der CVP und der Jung-CVP Kriens für einen grünen Sonnenberg kommt bei den Leuten gut an. Es seien schon deutlich mehr als die nötigen 500 Unterschriften zusammen, teilen die Initianten heute mit. Sie wehren sich dagegen, dass man Grundstücke auf dem Sonnenberg, die der Gemeinde gehören, einzonen und überbauen. Das hat z.B. die FDP im Einwohnerrat vorgeschlagen. Die Initiative Sonnenberg für alle will das Gebiet aber als Naherholungsgebiet erhalten. Zu Emmen soll ein Kind freiwillig ein zweites Jahr in den Kindergarten gehen können oder man soll gerade flächendeckend Basisstufen einführen. Für eine Initiative von der SP und der Grünen, die das verlangt, sind genug Unterschriften zusammengekommen, melden die Initianten. Nötig sind 500 Unterschriften. Das zweite Kindergartenjahr oder die Basisstufen sollen ab dem Schuljahr 2013-2014 eingeführt sein. Unterwegs in Stanz, unter dem Motto, wo man im Nidwaldner Hauptort der Familie die Spiel- und Freizeitplätze näher bringen. Zusammen mit dem Familiennetzwerk hat die Gemeinde darum neue Schautafeln aufgestellt, die das Angebot aufzeigen und sollen lustig machen. Dazu gibt es im September dann auch einen grossen Aktionstag mit Familienprogramm.
Es ist nur ein kurzer Satz im Jahresbericht vom Elektrizitätswerk Nidwalden. Es geht um einen Energieverbrauch im Kanton.
An kalten Tagen hat der Energieverbrauch, bedingt durch den vermehrten Einbau von Wärmepumpen, massiv zugenommen.
In Nidwalden sind laut dem Elektrizitätswerk weit über 800 Wärmepumpen im Einsatz, die Häuser mit Wärme und Warmwasser versorgen. Wenn es kalt ist, brauchen die Strom und das merkt man dann auch beim Elektrizitätswerk, sagt der Direktor vom EW Nidwalden, der Christian Bircher.
Wenn mehrere Tage hintereinander Null-Grad-Grenze nicht überschritten wird, haben wir das letzte Mal im Februar 2012 gehabt. So nach dem zweiten, dritten Tag steigt der Stromverbrauch extrem stark an. Und aufgrund von dem gehen wir davon aus, dass nach 2 Tagen die Gebäudehüllen ausgekühlt sind und eigentlich die Wärmepumpen mehr Energie bringen müssen. Das merken wir sehr stark.
Der Ölverbrauch geht zwar zurück, dafür braucht es mehr Strom zum Heizen. Ist das ökologisch sinnvoll? Der Michael Zetzi hat beim Armin Braunwalder noch gefragt. Er ist Pressesprecher von der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz.
Armin Braunwalder, der Stromverbrauch aufgrund von Wärmepumpen steigt. Ist es das gut, wünschenswert oder schlecht?
Ja, ich würde das jetzt nicht so werten und ich würde das jetzt auch nicht nur jetzt bezogen auf die Wärmepumpen sehen. Bei den Wärmepumpen kann man schon sagen, die Zahl die ist natürlich massiv gestiegen. Ich habe extra in der Gesamtenergiestatistik geschaut. Im Jahr 2001 haben wir knapp 72'000 Wärmepumpen in der Schweiz. Heute sind wir bei knapp 180'000, also die haben sich mehr als verdoppelt.
Jetzt sind die Wärmepumpen vielfach an alte Ölheizungen ersetzen oder kommen halt bei Neubauten rein. Durch das sinkt zwar der Erdölverbrauch, aber der Stromverbrauch geht ab.
Das ist richtig. Wärmepumpen haben aber einen grossen Vorteil. Sie nutzen Umweltwärme. Also es gibt ja verschiedene Systeme. Es gibt Luftwärmepumpen, wo die Wärme aus der Luft nehmen. Es gibt Grundwasserwärmepumpen, die die Wärme aus dem Grundwasser dann umwandeln in Wärme. Und dann gibt es Erdsondenwärmepumpen. Und das Prinzip von diesen Wärmepumpen ist einfach, die machen aus einer Kilowattstunde Strom 3-5 Kilowattstunden Wärme. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu Elektroheizungen, die aus einer Kilowattstunde Strom nur 1 Kilowattstunde Wärme machen. Also die Wärmepumpen sind 3-5 Mal effizienter.
Ein effizientes System, jetzt gleich sagen die Energiefachstellen, dass so Wärmepumpen nicht in jedem Fall Sinn machen. Auf was muss man denn da schauen?
Also entscheidend ist ja immer die Gebäudehülle. Also die Wärmepumpe macht Raumwärme machen und sie macht auch Warmwasser machen. Bei der Raumwärme ist es einfach entscheidend, dass die nicht fortgeht über das Dach oder über die Wände oder über die Fenster. Also das Gebäude muss gut, sehr gut isoliert sein und dann ist auch der Wärmebedarf dementsprechend gering. Und gerade in Neubauten, wo nach einem Energiestandard oder noch besser gebaut werden, sind Wärmepumpen ein sehr effizientes System.
Muss ich mich auch darum kümmern, was ich für einen Strommix habe?
Das heisst ja immer, Wärmepumpen sind umweltfreundlich. Das stimmt einfach nur bedingt. Wenn ich Wärmepumpen mit einem normalen Strommix, wenn wir haben im Stromnetz heizen, dann habe ich auch sehr viel CO2 drin, weil wir importieren da sehr viel Kohlenstrom, Gasstrom. Wenn man es wirklich umweltfreundlich will betreiben, dann muss man halt beim EW Strom aus erneuerbaren Energien bestellen. Dann kann man zu relativ geringen Mehrkosten kaufen.
Schon vor 6 Jahren sind zum ersten Mal gleich viele Wärmepumpen wie Ölheizkessel verkauft worden. Armin Braunwalder, eine Einschätzung von Ihnen zur weiteren Entwicklung. Wie geht das weiter?
Also die Wärmepumpe als Heizsystem, die hat sich durchgesetzt, eindeutig. Und die Zahlen, die werden weiter steigen. Das ist auch gut so. Aus unserer Sicht, wenn man schaut, was für Potenzial es rum ist, wo man Strom kann holen kann, ohne dass man neue Kraftwerke bauen muss, muss man klar sagen, die Zeit der Elektroheizungen ist vorbei, die Zeit der Elektroboiler ist vorbei. Wenn man die ersetzt, dann kann man allein dort 3 Milliarden Kilowattstunden Strom holen und damit kann man etwa 200'000 Wärmepumpen betreiben. Das heisst, man kann bis sagen jetzt 2020, 2025, doppelt so viel Wärmepumpen betreiben, ohne zusätzlich müssen, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, wenn man endlich abfährt mit den Elektroheizungen und Elektroboiler.
Der Armin Braunwalder, der Pressesprecher von der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 12 Minuten vor 6 Uhr. Die Kirche St. Joost, die Platte beim Alters, die ist bekannt als Hochsiegs- und Wallfahrtskirche. Neu dazu kommt jetzt eine Wallfahrt von der besonderen Art, ein Vita-Parcours für Liebesbeziehungen. Die Stiftung der Kirche St. Joost hat nach eigenen Angaben den ersten Liebesweg der Schweiz geschaffen. Heute Nachmittag hat die Stiftung den Weg mit dem prominenten Ehepaar Bianca Sissing und Pirmin Lötscher vorgestellt. Marlies Zehnder war dabei.
Neben den barocken Wallfahrtskillen, die sich schon Tausende von Pärlis Ja-Wort gegeben haben, sollen die Ehe- oder Liebespaar ihre Beziehung vertiefen können. Gerade neben den Kirchen ist die Station 1 von diesem Liebesweg. Zwei Skulpturen aus Eisen. Nebenzu eine Informationstafel mit verschiedenen Fragen drauf. Der Rudi Amrein, Projektleiter vom Liebesweg, macht ein Beispiel.
Also zum Teil provokativ. Wie sieht es eigentlich aus? Bringt es noch etwas, auf diesen Weg zu gehen? Da soll man gerade in die Beiz.
Die ehemalige Miss Schweiz Bianca Sissing und ihre Mann Pirmin Lötscher haben sich diese Frage nicht müssen stellen. Sie haben sich als Testpaar zur Verfügung gestellt und den knapp 4 Kilometer langen Liebesparcours mit seinen 8 Stationen durchgemacht.
Eine sehr gute Erfahrung. Aber es gibt wichtige Themen, wo ich finde, sollte in jeder Beziehung sollte man ansprechen, egal, schwierig oder ja, und in der Natur ist man frei und hat ein bisschen Luft und ist ein bisschen lockerer als zu Hause.
Das Vertrauen zum Beispiel wird thematisiert, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit, aber auch Intimes, sagt der Pirmin Lötscher.
Ja, auch Sexualität und so, wo man vielleicht immer ein bisschen gehemmt ist, weil man halt, das ist doch etwas, wo man nicht jeden Tag so einfach am Tisch beim Morgen besprechen. Und ich glaube, dort ist dann jedes Paar gefordert, auch wenn es noch so stimmt, weil jeder hat ja sein eigenes Leben auch dort durch.
Gerade der Posten, die Station Nummer 6, wo es um die Sexualität und Erotik geht, hat der Projektleiter Rudi Amrein und sein Team besonders gefordert.
Weil wir dort lang studiert haben, was für Symbole wir stellen. Wir haben nichts, wir haben einen gewissen Tiefgang, wir haben aber nichts so ganz Vulgärs. Und wir haben uns auch immer gefragt, wie wird das verstanden? Und wir haben das mit einem ganz speziellen Bänkchen gelöst und sind ganz gespannt, wie die Leute auf das reagieren.
Der Parkour bei der Kirche St. Joost zu Platten hat man zusammen mit einem Seelsorger und einem Paartherapeut ausgeschafft. Auch damit man in Gefahr läuft, dass dem Liebesweg, wo es laut dem Rudi Amrein sonst nie so gibt, etwas Anrüchiges könnte anhaften.
Wir haben stark daran geschafft, auf der einen Seite, dass es etwas nicht schweres ist, aber auf der anderen Seite Tiefgang hat. Und es ist etwa einmal gar nicht einfach gewesen, mit was für Symbol schaffen wir, dass es auch so überkommt.
Höhen und Tiefen der Liebe werden auf dem Weg angesprochen und dabei vielleicht sogar auf Probe gestellt. Es sei nämlich möglich, sagt Rudi Amrein, dass das eine oder andere Paar während dem Parkour hintereinander kommen könnte. Das hat man sich schon auch überlegt.
Man möchte natürlich nicht, dass ein Paar durch die Stationen ablaufen in Schwierigkeiten kommt, aber wir können es auch nicht ganz sicher ausschließen. Aber im Leben gibt es ja immer Risiken. Und ich meinte, das Risiko hier ist zu bewältigen.
Fragen wir am besten die, die diesen Parkour neben den Testpersonen Bianca Sissing und Pirmin Lötscher auch sonst noch gemacht haben. Ein älteres Ehepaar um die 70, das vom Spazieren zurückkommt.
Ich finde den Weg irrsinnig gut. Ich finde, man kann sich entspannen, man kann etwas daraus lernen. Und vielleicht kommt man ein gewisse Perle noch wieder ein näher. Wer weiss das, wenn das etwas nützt? Es ist auch zum Lachen da vorne. Dinge haben wir zum Lachen gesehen, fast ein bisschen witzartig. Oder?
Und wie ist es denn mit dem Seelenmuskelkater, den man sich holen könnte?
Seelenmuskelkater?
Nein, sonst gehen wir da noch vertrampen um den Weg.
Jetzt ist jetzt noch hinten ein Restaurant.
So stellt sich also die Frage doch wieder, zuerst auf den Weg und erst dann in die Beiz oder umgekehrt.
Marlies Zehnder. Offiziell eröffnet wird der Liebesweg bei der Kirche St. Joost Platte am nächsten Samstag. Jetzt war es 6:03. Hier noch eines das Wichtigste in einer Zusammenfassung mit Mirjam Eisner.
Die Stadt Luzern entscheidet bald, wie es mit der Stadtentwicklung weitergeht. Die neue Bau- und Zonenordnung ist in der Schlussphase. Sie liegt diesen Monat zum zweiten Mal öffentlich auf. In dieser zweiten Version hat es ein paar Änderungen gegeben. Unter anderem soll das Hochhaus neben dem Hotel Seeburg nur noch 40 statt 45 Meter hoch werden. Beim anderen umstrittenen Hochhaus, das beim Steghof neben dem alten Hallenbad, aber bleibt es bei der Höhe von 45 Meter. Mit den Bussen der Luzerner Verkehrsbetrieb VBL sind immer mehr Passagiere unterwegs. Letztes Jahr haben die VBL über 46 Millionen Leute befördert. Das sind so viele wie noch nie. Die höchste Frequenz hat die Linie 1 von Luzern auf Kriens. Für die VBL stehen darum eigene Busspuren zuoberst auf der Wunschliste. Die Rechnung der VBL sieht gut aus. Für die Stadt Luzern als einzige Aktionärin schaut 1 Million Franken Dividenden raus. Das Elektrizitätswerk Nidwalden hat an den kalten Wintertagen massiv höheren Stromverbrauch festgestellt. Der Grund ist, dass immer mehr Häuser mit Wärmepumpen geheizt werden. Solche Wärmepumpen seien trotzdem sinnvoll, sagt ein Energiefachmann gegenüber dem Regionaljournal. Das, weil sie bis zu 5-mal effizienter sind als herkömmliche Elektroheizungen und Boiler.
Zu den Wetterprognosen, die kommen wie immer von SF Meteo, heute mit Claudia Stocker.
Heute Nacht kann stellenweise recht kräftig regnen. Morgen hat es am Morgen noch viel Wolken, die Sonne kämpft sich aber nach ins Nachführen. Am sonnigsten wird es vom Wienental bis ins Zugerland. Am Nachmittag entstehen grössere Quellwolken und besonders im Entlebuch kann es aus diesen Wolken auch ein bisschen regnen oder ganz lokal ein Gewitter geben. Die Temperaturen liegen morgen zu Cham bei 18 Grad, die Stanz bei 17 Grad und zu Engelberg bei 15 Grad. Am Donnerstag gibt es im Mittelland viel Sonne. Am Nachmittag entstehen vor allem über den Bergen grössere Quellwolken. Es kann dann lokal ein bisschen regnen oder gewittern. Die Temperaturen steigen auf rund 19 Grad an.
Das war die Abendausgabe vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für den Inhalt heute ist der Peter Bortmann. Mein Name ist Thomas Heeb. Die nächsten Sendungen aus dem Studio Luzern hören Sie morgen Morgen wieder, das erste Mal um 6:30. Und rund um die Uhr finden Sie uns auch im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.